Deutschlandfunk, Europa heute.
Die Produktion und Herstellung von Impfstoffen, der Personenverkehr. Das sind unter anderem Punkte auf der Tagesordnung der EU-Staats- und Regierungschefs heute Nachmittag für ihren Videogipfel. Es wird aber auch Thema sein, wie die EU in Zukunft widerstandsfähiger gegenüber Gesundheitsgefahren sein könnte. Hierzu gibt es bereits Vorschläge der EU-Kommission. Einer dieser Vorschläge sieht vor, die EU-Gesundheitsbehörde ECDC zu stärken. Die Abkürzung steht für das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten. Es handelt sich um eine Behörde mit Sitz in Stockholm und sie ist vergleichbar mit dem deutschen Robert-Koch-Institut, nur mit weitaus weniger Kompetenzen. Bislang wird die Behörde ECDC in der Pandemie kaum wahrgenommen. Woran das liegt und ob sich das ändern könnte, darüber spreche ich jetzt mit Susan Bergner. Sie ist Expertin für globale Gesundheitspolitik bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik in Berlin. Guten Morgen, Frau Bergner.
Guten Morgen, Herr Schäfer.
Frau Bergner, verschaffen Sie uns erstmal einen Überblick. Was sind derzeit die Aufgaben des ECDC in der Pandemie?
Das ECDC beobachtet hauptsächlich das Ausbruchsgeschehen in Europa und dafür fertigt es zum Beispiel Risikoanalysen an. Die fließen dann wieder in die Entscheidung des Europäischen Rates ein. Und darüber hinaus hat es jetzt eine neue Aufgabe bekommen, und zwar die Impfstoffverteilung und quasi die Impfstoffrate zu beobachten.
Das RKI hier in Deutschland ist im Krisenmanagement der Bundesregierung jetzt kaum mehr wegzudenken seit der Pandemie. Die EU-Behörde ECDC ist aber bisher weniger in Erscheinung getreten. Woran liegt das?
Ja, es wäre schön, wenn wir das ECDC als das RKI Europas bezeichnen könnten. Da sind wir leider noch lange nicht. Einmal hat das ECDC ein viel kleineres Mandat. Es beschränkt sich auf die Beobachtung und die Beurteilung von übertragbaren Krankheiten. Covid-19 beispielsweise, aber auch Influenza, also Grippeviren. Es macht nicht die Beobachtung von nicht übertragbaren Krankheiten wie Diabetes, Krebs oder die psychische Gesundheit. Um das alles kümmert sich das RKI zum Beispiel. Es hat auch keine eigenen Labore wie das RKI und kann die Daten nicht selber erheben. Wir sehen also, da gibt es schon noch einige Differenzen zwischen den beiden Instituten.
Woran liegt es, dass die Kompetenzen nicht so weit ragen?
Das liegt vor allem daran, dass die Mitgliedstaaten nicht so gerne in ihre Gesundheitspolitiken Einfluss nehmen lassen wollen von der EU. Das heißt, sie wollen sich nicht auf die Finger gucken lassen. Ich erinnere nochmal daran, dass die Gesundheitspolitik nationale Kompetenz ist in der EU und keine gemeinsame Kompetenz. Das heißt, das ECDC kann immer nur komplementär wirken und ergänzend.
Dabei wurde die Behörde ja nach dem Ausbruch von SARS als Antwort auf SARS eben gegen solche Gefahren gegründet. 2005 war das Gründungsjahr, aber diese Antwort ist offenbar nicht stark genug, jetzt in dem Jahr 2021.
Ja, es reicht leider nicht. Die Erfahrungen von SARS haben anscheinend nicht dazu geführt, dass die ECDC stark genug ausgestattet ist. Wir können uns alleine das Personal anschauen. Die Agentur hat jetzt derzeit rund 300 MitarbeiterInnen. Das RKI zum Vergleich nochmal über 1000. Da sehen wir, das RKI ist für Deutschland zuständig. Die ECDC soll eigentlich einen Überblick über ganz Europa haben. Das geht allein von der Personalstärke schon nicht. Das heißt, wir haben den Widerstand der Mitgliedstaaten und gleichzeitig aber auch den Zielkonflikt, dass es einen Wunsch gibt nach mehr gemeinsamer Kooperation, vor allen Dingen in Gesundheitskrisen.
Mehr Kooperation in Gesundheitskrisen, das ist ein Punkt, den auch die EU-Kommission auf ihrer Agenda schreibt. Denn sie will eine europäische Gesundheitsunion aufbauen und sieht dabei für die Behörde ECDC vor, dass sie gestärkt werden soll in ihrer unverbindlichen Beratungsfunktion gegenüber Mitgliedstaaten, im Monitoring von Infektionszahlen. Reicht Ihnen das?
Es ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, wichtig auch, aber ich denke nicht, dass es ausreicht, um wirklich einen Wandel hervorzurufen. Jens Spahn hat selbst gesagt, wir möchten gerne das ECDC zum RKI Europas ausbauen und diese Schritte dahin sind noch zu zaghaft. Also Empfehlungen auszusprechen ist ein erster Schritt, denn dadurch hat sie eine Expertinrolle. Aber sie braucht weit mehr Kompetenzen. Zum Beispiel muss sie Daten selber sammeln oder überprüfen können, um wirklich durchgreifen zu können in Gesundheitskrisen.
Inwiefern durchgreifen?
Sie muss den Staaten einmal eine Hilfestellung leisten können, um zu sagen, okay, wir haben jetzt zum Beispiel hier in Deutschland mehr Kapazitäten an Intensivbetten und dafür fehlen diese in Frankreich oder Belgien. Erleichtern wir doch den Austausch. Gleichzeitig kann sie in Krisen, also in Zeiten, wo es keine Krise gibt, die Staaten beim Aufbau dieser Kapazitäten unterstützen. Und dafür fehlt ihr einfach das Instrumentarium. Wenn sie nicht mal wirklich Einblick hat in die Datenlage von Nationalstaaten, wie soll sie dann effektiv unterstützen?
Das heißt, Sie fordern, dass das ECDC mehr verbindliche Ansagen machen kann.
Richtig, genau.
Aber wissen die Mitgliedstaaten eigentlich nicht selbst am besten auf nationaler Ebene, was gesundheitstechnisch am besten für sie ist?
Anscheinend nicht, denn wir haben den Fall erlebt, dass wir zu Beginn der Pandemie, also ich rede jetzt so vom Februar 2020, eine Anfrage hatten das ECDC an die Mitgliedstaaten. Da wurden sie gefragt, habt ihr genug Kapazitäten? Habt ihr genug Testkapazitäten zum Beispiel? Und die Mitgliedstaaten haben durch die Bank weg gesagt, haben wir, reicht aus. Hat, wie wir gesehen haben, nicht ausgereicht. Das heißt, es braucht anscheinend nochmal einen Kontrollmechanismus oder zumindest einen Überprüfungsmechanismus, um genau diese Schwachstellen aufzudecken in den Gesundheitssystemen.
Frau Bergmann, denken wir mal weiter. Würde eine stärkere EU-Gesundheitsbehörde ECDC in Konkurrenz zu viel größeren Institutionen wie zum Beispiel der Weltgesundheitsorganisation stehen?
Es kommt ein bisschen auf die Ausrichtung und das Mandat an. Bei den Empfehlungen, die jetzt ja auch vorgeschlagen werden von der Kommission, die das ECDC dann aussprechen kann, da sehe ich nicht so sehr einen Konflikt. Denn die WHO gibt vor allen Dingen globale Empfehlungen. Also sagt sie, wie die Grenzen sollen offen gehalten werden.
Aber sie hat ja eine Dependance in Europa zum Beispiel auch.
Sie hat eine Dependance in Europa, die ist nun mal, die Regionen von der WHO sind nicht identisch mit den Regionen von der EU. Das heißt, da drin haben wir auch Staaten wie zum Beispiel Russland. Das heißt, die Fläche ist viel größer. Die EU hat eine andere Verbindlichkeit. Das ECDC genießt das Vertrauen und die Legitimität der EU-Mitgliedstaaten, um zum Beispiel auch sensible Daten austauschen zu können. Und da sehe ich den Vorteil auf EU-Ebene. Ich kann es aber auch verstehen, zu sagen, wir wollen noch einen Schritt weitergehen und auf internationaler Ebene diese Einigung schaffen. Jedoch wird das nicht von heute auf morgen passieren. Ich sehe das eher in einer Art Stufenmodell. Zuerst regional und dann können wir es auch auf internationaler Ebene ausweiten. Wir sehen ja schon, wie schwer es ist.
Sagt Susan Bergner, Expertin für globale Gesundheitsfragen bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Besten Dank nach Berlin und einen schönen Tag noch.